Siehst du, also vor 2 Wochen ging es zunächst darum, was Nehemia dazu gebracht hat, sich für Gottes Sache einzusetzen, begeistert für das zu sein, was er dann vollbracht hat. Nehemia hatte erkannt, Gott ist mit seinem Volk noch nicht am Ende. Und er hatte erkannt und er glaubte fest daran, dass Gott seinem Volk neu begegnen und diesem Volk ein erfülltes Leben schenken will. Und wir haben gesehen, das muss letztlich auch der Grund sein, warum wir uns für Gottes Sache einsetzen, warum wir uns für Gott engagieren, weil wir glauben, dass Gott auch heute mit den Menschen noch nicht am Ende ist. Und dass Gott lebendige Gemeinden gebrauchen möchte, um Menschen heute zu begegnen. Und weil wir und auch andere Christen dieser Stadt solche lebendigen Gemeinden sein möchten, damit Gott sein Werk auch in unserer Stadt und Umgebung aufrichten kann, sein Reich bauen kann, Gutes in dieser Gegend tun kann. Und letzte Woche haben wir gesehen, Nehemia tat etwas ganz Wichtiges. Er ist nicht bei dieser Vision, bei diesem schönen Gedanken geblieben oder hängen geblieben und er hat dem nicht hinterher getrauert. Ach, jetzt habe ich so tolle Gedanken und wie setzen wir das jetzt eigentlich um? Die Vision ist ja toll, aber nein, dabei ist er nicht hängen geblieben, sondern er hat den ersten Schritt getan. Die Predigt hieß ja Schritte. Er hat sich aufs Pferd gesetzt und ist losgeritten. Er ging zum König, kündigte dort seine gut bezahlte Stellung und reitete los nach Jerusalem, um dort die Stadt Gottes wieder aufzubauen. Nehemia hat also nicht nur eine einmalige schöne Erfahrung gehabt, hat die irgendwie konserviert, sondern es geht weiter. Er zieht Konsequenzen aus dem, was er von Gott bekommen hatte. Er reitet los. Wie schlimm ist es, wenn man Christen auf ihren Glauben anspricht und es kommen immer wieder die alten, dieselben Geschichten. Und wie schön, wenn man mit Christen spricht und spürt, sie machen vielleicht nicht dauernd riesige Erlebnisse, aber sie leben mit ihrem Herrn. Sie sind losgeritten, sie sind in Bewegung und sie erfahren es immer wieder im Kleinen und manchmal auch im Großen, dass Gott tatsächlich lebt und dass er in ihr Leben eingreift, ganz nah bei ihnen ist, in ihrem Alltag. Nehemia kommt nun nach Jerusalem und erzählt seinen Landsleuten, dass Gott ihm den Auftrag gegeben hat. Erst hat er die Mauer noch besichtigt, ohne irgendjemandem was zu sagen. Und als er fertig war, da hat er es offenbart. Gott hat ihm einen Auftrag gegeben, diese Mauer wieder aufzubauen und dass Gottes gnädige Hand bis zu diesem Zeitpunkt mit ihm gewesen ist und Gott seine Hand über ihn gehalten hat. Und nun fassen die Israeliten neuen Mut und sie sagen, auf, lasst uns bauen. Lasst uns dieses gute Werk in die Hand nehmen. Sie waren also voll motiviert. Das waren so die ersten beiden Predigten kurz zusammengefasst. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht schon mal neugierig war, in dem Buch weitergelesen hat, interessiert war, was passiert denn da jetzt? Wie geht's denn jetzt weiter? Wenn ihr es getan habt, habt ihr gemerkt, in Kapitel 3 kommt nun ein Abschnitt, der beim Bibellesen immer so ganz besonders viel Spaß macht. Es heißt dort ab Vers 6, Jojada, der Sohn des Paseach und Meschullam, der Sohn des Besodja, setzten das Jeschana-Tor instand. Sie deckten es mit Balken, setzten die Torflügel ein und brachten die Riegel und ihre Sicherungen an. Am anschließenden Teil der Mauer arbeiteten Melatja aus Gibeon, Jadon aus Meronot, sowie die Männer aus Gibeon und Mizpah. Nach diesem Abschnitt lag der Amtssitz des Statthalters für die Provinz westlich des Euphrats, Uziel, der Sohn des Hahaja, aus der Familie der Goldschmiede, besserte den nächsten Abschnitt aus. Den anschließenden Teil setzte Hananja, der Salbenmischer, instand. Und diese beiden stellten den Abschnitt bis zur breiten Mauer fertig. Und so geht das die ganze Zeit durch dieses dritte Kapitel hindurch. Und nach der Luther-Übersetzung, das war jetzt Gute Nachricht-Bibel, nach der Luther-Übersetzung ist es noch eintöniger. Da heißt es nämlich immer, neben ihm baute oder neben ihnen baute, neben ihm baute und anschließend baute der nächste Abschnitt. Und dann immer irgendwelche Namen, 28 Mal in diesem gesamten Kapitel, die einem nichts sagen und bei denen man Gefahr läuft, sich die Zunge zu verbiegen oder in Stolpern mit der Zunge zu geraten, wenn man versucht, die richtig auszusprechen. Und ich denke, manch einer von uns, wenn wir dieses Kapitel gelesen haben, haben uns mal umgeschaut und weitergeblättert. Weil, wenn man das einmal gelesen hat, dann denkt man, okay, ich habe es einmal gelesen, vielleicht reicht es, ich brauche doch ein bisschen mehr Input. Und es ist ja auch nicht so, scheinbar nicht so ergiebig, weil man mit diesen Texten einfach nichts anfangen kann. Und doch steckt in diesem ganzen Kapitel ein ganz wichtiger Gedanke. Diese lange Liste von Bauleuten zeigt uns nämlich etwas. Die allermeisten Israeliten haben nämlich mit angepackt, damit die Sache Gottes getan werden konnte. Es heißt nur einmal, nämlich in Vers 5, aber die vornehmen Männer dieser Stadt, nämlich Tekoa, weigerten sich, die Arbeit aufzunehmen, die ihnen von mir zugewiesen wurde. Das gab es also auch, aber doch, die allermeisten ließen sich begeistern, mitzubauen, packten mit an. Neben ihm baute der, neben ihm baute der. Und was für ein schönes Bild. Menschen, die nebeneinander gemeinsam Gottes Sache vorantreiben. Gemeinsam Gottes Sache vorantreiben. Das ist auch ein Gedanke, zu dem wir nachher in den Ansagen noch etwas sagen werden, weil wir heute in 9 Tagen ein Eheseminar hier in der Gemeinde haben. Sei schon mal darauf hingewiesen, die genauere Beschreibung kommt nachher. Gemeinsam Gottes Sache auch als Ehepaar vorantreiben. Aber, und jetzt komme ich zur EM, ich habe auch von einem ganz anderen Bild gehört. Passend zu dieser Europameisterschaft 2020 in 2021. Da wird nämlich der Trainer eines Fußballclubs, also jetzt nicht bei der EM, aber auch von einem großen Fußballclub, wird gefragt von einem Reporter, sagen Sie mal, was glauben Sie, wie wirkt sich der Erfolg des Vereins auf die sportliche Gesundheit des ganzen Landes aus? Und der Trainer antwortete, gar nicht. Da unten im Rampenlicht rennen 22 Personen, die dringend Ruhe bräuchten. Und auf den Rängen stehen 22.000 Leute herum, die dringend Bewegung bräuchten. Ist das leider nicht das Bild, das auf viele Gemeinden heutzutage zutrifft? Eine Gruppe von Mitarbeitern tut viel, geht manchmal an die Grenze ihrer Belastbarkeit und die schweigende Mehrheit schaut zu. Obwohl es der wichtigste Schritt für ihre geistliche Gesundheit wäre, dass sie in Bewegung kommen. Und nicht unbedingt, dass sie noch eine herausfordernde Predigt hören und dass sie sich noch ein wenig mehr erbauen. Und ordne dich bitte mal in diesem Bild ein. Wo stehst du? Bist du eine, der oder die dabei ist, mitzumachen? Der gemeinsam, nebeneinander, Seite an Seite mit den anderen Gottes Sache mitbauen möchte? Oder bist du eher einer dieser Zuschauer, der oder die irgendwo auf den Rängen steht, manches gut oder manches schlecht findet, manchmal sogar eine Bewertung abgibt, Kommentare postet und das war's dann. Mit einmal ist dieser uninteressante Text aus dem 5. Jahrhundert vor Christus ganz aktuell, nicht wahr? Die Israeliten haben es gepackt, nebeneinander an der gleichen Mauer zu bauen. Und das war mit Sicherheit nicht ganz so einfach. Das war nicht einfach. Was glaubt ihr, wie viele Vorstellungen es gab, wie hoch die Mauer zu sein hatte? Wie breit? Wo sie genau entlanglaufen sollte? Was glaubt ihr, wie groß die Gefahr war, dass einer sagte, ich baue sie aber hier hin. Die hat hier schon immer gestanden. Und da soll sie auch wieder stehen. Oder ein anderer sagt, mach doch, was du willst, ich baue da drüben weiter. Das ist viel besser. Und wenn eine Lücke entsteht, ist mir doch egal. Wisst ihr, unterschiedliche Meinungen müssen sein. auch in einer Gemeinde. Sonst wird die Sache irgendwann zu egal, zu gleichförmig. Aber man merkt ganz schnell den Unterschied, ob einer aufbauen will mit seiner Kritik oder ob einer oder eine andere Meinung hat, um mal wieder dagegen sein zu können, um sich vielleicht mal wieder ins richtige Licht zu rücken oder um seinen Willen durchzudrücken. Diesen Unterschied, den spürt man sehr schnell. Die Israeliten haben es gepackt, nebeneinander an der gleichen Sache zu bauen. Und das soll das Bild sein, an dem wir uns mit unserer Mitarbeit auch in dieser Gemeinde am besten orientieren. Jetzt kommt der zweite Gedanke, nämlich die Mutlosigkeit. Tillmann hat das so schön ausgedrückt in seiner Stimme, wie er diesen Spott von Tobia und Sanballat ausgedrückt hat. Also ich habe schon gleich ein bisschen Nackenhaare gekriegt. Ich denke, wir alle wären froh, wenn wir nun im Anschluss dieses Abschnitts eigentlich lesen könnten und sie vollendeten den Mauerbau und lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Wenn wir so etwas lesen wollen, sollten wir zu Grimms Märchen greifen, obwohl die auch nicht immer ganz gewaltfrei sind, sage ich mal. Doch die Bibel ist ein Buch, das von Menschen berichtet, die mitten im Leben standen. Mit all ihren Kämpfen, mit ihren Anfechtungen, mit ihrer Mutlosigkeit und auch mit ihrem Versagen. Und so kommt es schließlich auch in der Geschichte so, wie es kommen muss. Da, wo Menschen sich aufmachen, um für Gott zu leben, um etwas in die Hand zu nehmen, um voranzugehen, um die Sache voranzutreiben, da tritt auch irgendwann der Gegenspieler Gottes auf den Plan. Und er kommt hier in Gestalt der beiden Lästermäuler Sanballat und Tobia. Und es heißt in Kapitel 3, ab Vers 33, als Sanballat das hörte, dass wir die Stadtmauer wieder aufbauten, wurde er zornig und war sehr verärgert. Und er machte sich über uns Juden lustig. Und er sagte in Gegenwart seiner Freunde und der Truppen von Samaria, was bilden sich diese elenden Juden eigentlich ein? Meinen sie wirklich, sie könnten es schaffen? Oder glauben sie, dass ihre Opfer etwas bewirken? Das ist doch keine Arbeit von einem Tag. Sie wollen wohl die verbrannten Steine ihrer Ruinen zu neuem Leben erwecken. Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und fügte hinzu, sie sollen nur bauen. Wenn ein Fuchs an ihre Mauer springt, dann stürzt die ganze Herrlichkeit zusammen. Kennen wir sie nicht auch, diese ätzenden Sprüche, die tatsächlich was ins Herz einätzen? Na, auf was für einem Trip bist du denn jetzt? Zu was für einem Betverein rennst du denn dahin? Hilft euch euer Gott auch immer schön dabei? Na, dann werdet ihr ja bald ganz Braunschweig missioniert haben, was? Was ist es eigentlich, das den Spott so wirkungsvoll macht? Was ist es, das den Spott so wirkungsvoll macht? Nun, wir müssen einmal ganz aufmerksam betrachten, was Spötter Sanballat und Tobia hier tun. Sie verdrehen den Israeliten den Blick. Sie richten die Augen der Israeliten weg von Gott hin zu den verbrannten Steinen. Sie sagen ihnen, das bringt doch alles nichts. Schaut doch mal, wie wenig ihr geschafft habt, wie viel da noch vor euch liegt. Bei eurem Mäuerchen, das ihr da gezogen habt, da darf noch nicht mal ein Fuchs aus Versehen gegenkommen, dann bricht doch alles wieder zusammen. Und überhaupt, ihr verwendet ja die alten, verbrannten Steine, das hält sowieso alles nicht, was ihr da konstruiert habt. Und sehen wir diese Worte, Worte zeigen Wirkung. Dieselben Israeliten, deren Blick eben noch nach oben gerichtet war, die eben noch wussten, das ist Gottes Sache, an der wir jetzt stehen. Das ist Gottes Plan, den wir hier ausführen. Dieselben Israeliten schauten auf einmal den ganzen Dreck an. In Kapitel 4, Vers 4 lesen wir, dass sie plötzlich ein Klagelied anstimmten. Und ich lese uns aus Hoffnung für alle und aus der guten Nachricht-Übersetzung, weil im Urtext ist es ein Reim, dieses Lied. Das haben Elberfelder und die anderen Lutherbibel und so nicht gemacht, aber die beiden haben das versucht, sind natürlich ein bisschen freier in ihrer Übersetzung. Aber da schreibt die Hoffnung für alle: Die Kraft der Träger reicht nicht mehr. Der Schutt ist viel zu viel. Alleine ist es uns zu schwer. Wir kommen nie ans Ziel. Und die gute Nachricht übersetzt: Der Schutt nimmt ja doch nie ein Ende. Wir haben schon ganz lahme Hände. Wir sind viel zu müde und matt zu bauen die Mauer der Stadt. Die gleiche Arbeit wie vor 5 Minuten, aber ein völlig anderer Blickwinkel. Die gleichen Herausforderungen wie eben, aber eine völlig andere Einstellung dazu. Da arbeitest du vielleicht schon die ganze Zeit in der Gemeinde mit. Du hast die Vision ergriffen, dass Gott durch die Gemeinde Menschen retten und begeistern will. Du hast begriffen, dass du gebraucht wirst und dass da dieser Platz für dich ist, an dem Gott dich einsetzen möchte. Dass Gott dir Gaben geschenkt hat, die du in der Gemeinde einsetzen kannst, damit die Gemeinde gekräftigt wird, um das tun zu können, was sie nach Gottes Willen tun soll. Und du bist auch losgeritten. Du bist den entscheidenden Schritt gegangen. Du hast auch die Herausforderung angenommen und hast dich darauf eingelassen. Und da war dieses Leuchten in deinen Augen. Weil du wusstest, hier tue ich jetzt was, was Bestand hat. Hier arbeite ich nicht für Motten, Rost und Inflation. Hier investiere ich in die Ewigkeit. Hier stehe ich an Gottes Sache. Aber irgendwann, du weißt gar nicht mehr genau wann, ist dir plötzlich aufgefallen, wie viel Arbeit das eigentlich bedeutet. Wie regelmäßig und verbindlich in der Gemeinde du dich für Gottes Sache investierst. Und irgendwann, du weißt gar nicht mehr genau wann, ist dir plötzlich aufgefallen, wie langsam diese Kiste in der Gemeinde vorankommt. Wie wenig äußere Ergebnisse man sieht. Wie klein und unscheinbar das ist, was hier bei uns geschieht. Und langsam aber sicher ist dieses Leuchten in deinen Augen verloschen. Und an die Stelle von Begeisterung ist bloßes Durchhalten getreten. Vielleicht machst du noch mit, aber es geschieht ohne wirkliche Freude, ohne Vision für die Sache. Vielleicht hast du auch mal versucht, aber hast enttäuschende Erfahrungen gemacht. Und nun stehst du schon länger abseits und kannst das Lied aus Kapitel 4, Vers 4 gut verstehen. Die Kraft der Träger reicht nicht mehr. Der Schutt ist viel zu viel. Alleine ist es uns zu schwer. Wir kommen nie ans Ziel. Mein dritter Gedanke, der Blick zurück auf Gott. Ich weiß nicht, ob es uns aufgefallen ist, aber in dem Lied taucht Gott gar nicht mehr auf. Da ist von mangelnder Kraft die Rede, von Schutt, aber nicht mehr von Gott. Und sehen wir, das ist der Punkt, an dem Nehemia wieder ansetzt. Direkt im Anschluss an diese Spottrede der Widersacher sagt Nehemia: Ich aber betete. Nehemia richtet seinen Blick und den Blick des Volkes wieder zurück auf Gott. Und sehen wir, das, was die Spötter hier gesagt haben, das war ja noch nicht mal gelogen. Die Arbeit war wirklich sehr schwer. Der Schutt war wirklich noch sehr viel. Und die Mauer war tatsächlich noch schwach. Das war äußerlich alles richtig. Aber eben nur äußerlich. Sie hatten den entscheidenden Faktor vergessen. Sie hatten nämlich die Rechnung ohne Gott gemacht. Und sie hatten die geistliche Dimension, die dahinter steht, vergessen. Und das genau ist es, was Nehemia hier wieder tut. Er betet. Und er bringt damit Gott und die göttliche Dimension wieder ins Spiel. Und er sagt damit: Gott hat uns den Auftrag gegeben, zu bauen. Und was Gott anfängt, das bringt Gott auch zu Ende. Meine Aufgabe besteht darin, zu bauen. Was daraus wird, ist Gottes Sache. Selbst wenn ich die Mauer nicht mehr schließe, so war es doch mein Auftrag, mit dem Bau zu beginnen. Und Nehemia rückt den Blickwinkel wieder gerade. Er kehrt zu Gott, zum Ursprung seines Auftrags zurück. Die Wahrheit braucht Wurzeln. Wurzeln außerhalb meiner selbst. wo sie sich verankern kann. Und so hat auch Paulus an die Kolosser geschrieben in Kapitel 2, Vers 7. Seid in ihm verwurzelt. Baut auf ihm euer Leben auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm gar nicht genug danken. Vielleicht wäre es mal dran, dass du den Blick zum Ursprung zurückrichtest. Dass du dir klar machst, warum du überhaupt in der Gemeinde mitarbeitest. Du setzt dich doch ein, weil der Herr dich dazu gerufen hat, oder? Du tust doch die Arbeit für ihn, weil du ihn lieb hast und nicht um dir oder anderen etwas zu beweisen, oder? Vielleicht wäre es mal wichtig, dass du deinen Blick weg von all der Arbeit und den Widerwärtigkeiten wieder hin auf den lenkst, der sein Leben für dich gegeben hat und der dir den Auftrag gegeben hat, dich für ihn einzusetzen. Er ist es doch, für den du leben möchtest. Und um ihn geht es doch zuallererst, um Jesus und nicht um deinen Erfolg, oder? Weißt du, es mag sein, dass all das nicht so schnell vorangeht, so wie du das vielleicht am Anfang gedacht hast oder viele auch am Anfang gedacht haben. Und es mag sein, dass manche Entmutigung, mancher Rückschlag von dir und mir erlebt wurde. Vor allen Dingen auch Rückschläge, mit denen wir nicht gerechnet haben. Aber das heißt doch nicht, dass deine Arbeit für Gott vergebens war. Wenn wir nicht den Erfolg unserer Arbeit sehen können, dann heißt das noch lange nicht, dass Gott mit dem, was er durch uns tun will, gescheitert ist. Was weißt du denn schon von Gottes Plänen? Was weißt du denn, durch wen er die Arbeit fortsetzen will, die du begonnen hast? Was weißt du denn, was in den Kindern hängen geblieben ist, die du so lange in der Kindergruppe hattest und die jetzt nicht mehr kommen? Was weißt du denn, was Gott mit den Menschen vorhat, für die du so lange gebetet hast und von dem du denkst, dass es bei dem wirklich keinen Zweck mehr hat? Was wissen wir denn, was Gott durch unseren Dienst vorbereiten konnte, was vielleicht viel später erst Früchte trägt? Nichts wissen wir mit unserer beschränkten Sicht. Und darum müssen wir unsere Blickrichtung ändern. Weg vom Schutt, weg von den Steinen, weg von den Schwierigkeiten, zurück zu dem, der uns den Auftrag gegeben hat, zu dem, der über allem steht. Über allem, was uns heute so unüberwindlich erscheint. Zurück zu dem Glauben, dass er durch schwache Menschen mächtig wirken kann. Er hat dir den Auftrag gegeben, dich mit deinen Gaben einzusetzen. Und lass dir gesagt sein, Gott hat sich nicht verkalkuliert. Wenn du dich ihm zur Verfügung stellst, dann wirst du auch das zu Ende bringen, was er durch dich tun wollte. Es ist nicht gesagt, dass du das immer selbst erlebst, was durch deinen Dienst für Segen entstanden ist. Aber es ist auf jeden Fall gesagt, dass Gott sein Ziel erreicht. Als wir uns im März als wir uns im März online getroffen haben und den Kassenbericht angeschaut haben, da standen viele Zahlen. Ich weiß nicht, ob schwarz auf weiß oder schwarz auf cremefarben oder was der Hintergrund war. Das war die nüchterne Bilanz von all dem, was hier in 2020 in der evangelischen Freikirche Querum finanziell gelaufen ist. Die Kassenprüfer haben geprüft. Jeder Betrag ist in der Buchhaltung einzeln aufgeführt. Jede einzelne kleine oder große Spende, die hier gegeben worden ist, die sonst irgendwie reingekommen ist, all das, was ausgegeben wurde und nicht mehr und nicht weniger. Und wisst ihr, musste plötzlich daran denken, dass es noch andere Bücher gibt, in denen noch viel genauer, viel tiefer, viel weitgehender eingetragen wird, was wir für Gott und seine Sache eingesetzt und ausgegeben haben. In der Offenbarung 20, Vers 12 heißt es, und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Nun wurden Bücher geöffnet, auch das Buch des Lebens. Über alle wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten, wie sie in den Büchern aufgezeichnet waren. Es sind zwei Gedanken, mit denen ich die Predigt schließen möchte. Der erste ist dieser: Es geht nichts verloren von dem, was wir aus Liebe für Gott tun. Egal, ob es im Verborgenen geschieht oder öffentlich für alle sichtbar. Egal, ob nach unseren Maßstäben wir Erfolg gehabt haben oder ob es scheinbar vergebens war. Es wird alles wahrgenommen, alles verzeichnet. Es geht nichts verloren. Kein Gebet, das du für einen anderen Menschen gesprochen hast. Keine biblische Geschichte, die du den Kindern erzählt hast, obwohl vielleicht nur zwei da waren. In Neustadt hatte ich mal einen biblischen Unterricht 2 Jahre mit einem Mädchen. Oh, die tat mir so leid. Kein Einsatz, den du für Gott geleistet hast, und sei er noch so klein, geht verloren. Kein Aufräumen in der Gemeinde, für das du dir irgendwo die Zeit nehmen musstest. Kein Saubermachen, das vielleicht nicht einmal irgendjemand bemerkt hat. Keine Predigt, von der der Predigende vielleicht gedacht hat, na, ob da einer was mit anfangen konnte. Es geht nichts verloren. Auch alles, was außerhalb der Gemeinde für Gott bewegt wurde. Nichts von alledem geht verloren, wenn wir es aus Liebe für unseren Herrn getan haben. Es ist aufgezeichnet in seinem Buch. Und noch ein zweiter, letzter Gedanke. Es wird einmal Bilanz gezogen. Auch unter unser Leben wird einmal Bilanz gezogen. Wisst ihr, ich will damit niemanden erschrecken oder drohen. Wenn wir uns zu Christus bekehrt haben, dürfen wir wissen, dass wir gerettet sind und dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen werden. Aber sehen wir, letztlich wird sich trotzdem jeder die Frage stellen, was ist eigentlich bei unserem Leben rausgekommen? Was haben wir eigentlich mit unseren Gaben gemacht, die Gott uns anvertraut hat? Gehörst du vielleicht zu denen, die auf den Rängen stehen, die mehr oder weniger interessiert zuschauen, was die Leute da unten auf den Rasen alles so machen? Oder gehörst du vielleicht zu denen, die sich müde gekämpft haben, bei denen das Leuchten in den Augen verloschen ist, die vielleicht nur noch treu durchhalten, aber bei denen keine Begeisterung mehr zu spüren ist? Ich möchte dich auffordern, tu das, was Nehemia tat. Ändere die Blickrichtung. Folge nicht länger dem Blick der Spötter. Richte deine Augen weg von den äußeren Erfolgen oder Misserfolgen, hin auf den, der dir den Auftrag zum Dienst gegeben hat, hin auf Jesus Christus. Ihm bist du verpflichtet, nicht dem Erfolg. Und wenn dann einmal über dein Leben Bilanz gezogen wird, dann wirst du sehen, nichts von dem, was du ehrlich und aufrichtig aus Liebe zu ihm getan hast, ist verloren gegangen. Gott hat etwas Wunderbares daraus gemacht. Und so kannst du jetzt fröhlich dieses Lied mitsingen. Denn du bist das, was für mich zählt. Ich will ein Leben führen, das dir, mein Gott, gefällt. Ich folge dir mit Herz und Sinn, mit allem, was ich bin und hab, geb ich mich hin und folge dir.